Mittendrin in diesen Versen 1 bis 7, die ich jetzt lesen werde, steht die Aufforderung, freudig in dem Herrn. Und ich bitte zu betonen, wenn man das liest, das heißt nicht freudig an dem Herrn, sondern freudig in dem Herrn. Das ist was ganz anderes. Das sind Welten. Unterschied, ja. Ich kann mich einer Sache an seiner Seite freuen, die außen von mir ist. Sieht schön aus, ja. Und ich kann aber auch involviert sein, in einer Sache drin sein. Und innen das erleben, was schön und gut und hilfreich ist. Ich denke da an Van Gogh, den Maler. Der war nie zufrieden damit, dass er sich an einer Sache freuen konnte. Er sah die Sonnenblume, er fand sie wunderbar, er wollte sie malen, aber das genügte ihm nicht. Er wollte in die Blume rein und erleben, wie es in der Blume drin aussieht. Und was machte er? Er fraß die Farbe in der Hoffnung, dass er dann in die richtige Freude des Innenlebens dieser schönen Blume käme. Natürlich klappte das in dem Falle nicht. Aber durch den Heiligen Geist, was das Evangelium betrifft, sind wir in Christus und nicht außerhalb von Christus, dass wir uns freuen können, indem wir Christus betrachten von außen, sondern innen ihn erleben und mit ihm leben. Also, meine lieben Brüder, nach denen ich mich sehne, meine Freude und meine Krone, steht fest in dem Herrn, ihr Lieben. Evodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich, dass sie eines Sinnes seien in dem Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Gefährte, steh ihnen bei. Sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft, zusammen mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Es geht also hier nochmal zum Schluss um den Tenor, die Freude und Friede, Geschenke Gottes, ein Leben in diesen Geschenken, bewahrt vor dem Rückfall. Und das ist ja das, was wir auch wünschen, was wir brauchen. Wenn wir jetzt so ein wenig auf einem hohen Berg während der Freizeit gewesen sind, viele Alltagsfragen sind außen vor geblieben. Dinge, die uns sonst vielleicht am Alltag begegnen, konfrontieren und uns auch Not bereiten, sind nicht da gewesen. Wir haben so eine Oase gefunden, wo wir auftanken konnten. Dann soll das aber auch gefestigt bleiben an dem Ort, wo wir hin zurückfahren. Das soll so sein. Allerdings die Stürme der Anfechtung wollen dafür sorgen, dass das Gewonnene wieder verloren geht. Dass diese Freude in dem Herrn nicht mehr stabil bleibt. Und dass auch der Friede, der höher ist als alles Denken, alle Vernunft, unser Herz nicht mehr durchzieht. Wir sollen wieder schwankend und wankend werden. Und der Apostel sagt den Philippern, das ist jetzt wichtig. Ich habe euch vom Ziel geredet, vom Ziel eures Lebens, so wie das Leben auch hier gestaltet werden soll, im Blick auf das Ziel. Ich habe von den Gefahren geredet, die alltäglich auf euch zukommen können in verschiedener Weise. Und nun rede ich davon, dass ihr gefestigt bleibt in der Hoffnung des Lebens, die ihr in Jesus Christus habt. Denn allein in ihm haben wir, und das müssen wir uns immer wieder neu sagen, die nötigen Offenbarungen und Krafterweisungen, die zum seligen Leben dienen. Wir kriegen nirgendwoher Offenbarung und Krafterweisung zum geistlich-seligen Leben, außer in Jesus Christus. Da kann man laufen, wohin man will. Da kann man Versammlungen besuchen und meint, ah, da werde ich das kriegen und jenes. Nein, wir kriegen das Eigentliche nur von dem Herrn. Wir können in den Versammlungen nur Anstöße bekommen, uns wieder ganz auf den Herrn ausrichten zu lassen. Aber die eigentliche Kraftzufuhr kommt nur von ihm. Nicht von den Versammlungen oder von irgendwelchen Erlebnissen. In ihm ist nämlich alles verborgen, was nötig ist. Kolosser 2, Vers 3. In ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Also das heißt, wir müssen in ihn hinein, um das zu erleben. Und nur in der äußeren Betrachtung Jesu erlebt man das nicht. Das nennt man dann Religiosität. Aber das ist kein Erleben der wahren Schätze, der Weisheit und der Erkenntnis. Nicht Meinungen helfen weiter, menschlicher Meinungen oder menschliche Wegweisen, sondern die Offenbarungen. Offenbarungen. Christus muss offenbar machen in mir, was wichtig ist. Das ist ja auch das, wo unser Bruder Rainer ja dort aus dem Lehrtext ja sprach, dass Paulus klagte, es ist so wenig offenbar in mir. Ich will das Gute tun und das tue ich nicht. Wo ist die Kraft? Er verzweifelte. Hab keine Kraft, das Gute zu tun. Und dann wünschte er lieber, endlich mal diesen elenden Menschen loszuwerden. Wer wird mich endlich befreien von diesem Leib des Todes? Ist ja nicht mehr auszuhalten. Ja, so sagte er. Das heißt, ich brauche eine Offenbarung. Ich brauche die Offenbarung der Kraft, die mir jetzt hilft. Und dann schreibt er von dieser Offenbarung im 8. Kapitel, jetzt habe ich die Offenbarung in Christus. Er hat mich frei gemacht von diesem Jammerzustand. Denn durch das Gesetz des Geistes bin ich jetzt frei geworden. Jetzt muss ich also nicht mehr klagen. Das war die Offenbarung in ihm. Wenn man ihm nur erzählte davon und sagt, pass mal auf, da gibt es einen, der lesen kann, naja, dann hilft es immer noch nicht, dann kann ich immer noch nicht lesen und weiß immer noch nicht Bescheid. Aber jetzt hat er ein persönliches Erleben der Offenbarung Jesu Christi in ihm. Und das brauchen wir, die persönliche Beziehung immer wieder, den persönlichen Heiland. Niemals wir einen anderen Menschen leben, das haben wir uns auch schon gesagt. Ich brauche eine persönliche Beziehung, ich brauche eine persönliche Offenbarung, eine persönliche Kraftzufuhr, eine persönliche Führung durch die Weisheit Gottes. Und das will der Apostel, er hat es selbst bei sich erlebt und will es jetzt nun auch weitergeben und den Philippern sagen, das ist das Eigentliche, was ihr braucht, das hält euch fest, damit ihr in diesen allen Anfechtungen, die da aufgelistet waren, nicht zu Schanden werdet. Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, ist ja für jeden Gläubigen, für jeden individuell das wahre, das wirkliche, das echte Leben, das über allem Leben steht, was man überhaupt nennen kann in dieser Zeit. Und er ist das wahre, einzige Vorbild zum glücklichen Handeln, zum richtigen Handeln in der Zeit. Wenn ich wissen will, was los ist und wie es lang geht, muss ich auf ihn schauen und mich vor ihm und in ihm fragen, Herr, was willst du? Denn nur da kriege ich die richtige Antwort. Er ist der wahre und der ganze Inhalt des Glaubens. Er ist das eigentliche Glaubensziel. Er ist die Kraft und die Vollmacht zum Dienst. Nirgendwo anders kriegt man Kraft und Vollmacht zum Leben, und das ist der Dienst des Glaubens, außer in Christus. Paulus, der in diesem Auftrag stand, stellte also diese wichtige Tatsache auch für die Gläubigen, die Mitgläubigen fest und immer wieder auf den Leuchter und sagt, die Freude im Herrn, das ist doch die wahre Kraft und Stärke. Darum freut euch in dem Herrn immer, nicht nur einmal, nicht nur mal ein paar Stunden am Tag, sondern alle Wege, egal was passiert. Und dann betonte er das, nochmal, weil es ihm so wichtig ist. Ich sage das gleich nochmal. Freut euch. Und er hätte es ja noch 10-mal angliedern können, weil es eben so wichtig ist. Weil es eben diese Grundlage eines gefestigten Glaubenslebens ist. Die Freude in dem Herrn. Niemand fällt der Verführung anheim, die also vorher hier auch aufgelistet war, der sich in dem Herrn freut und darin bleibt und die Fülle Christi lebt und erlebt, sich also daraus beschenken lässt. Die Gläubigen sollen in diesem Stand der Gnade gefestigt sein und nicht vergessen, was sie Neues gewonnen haben in dem Herrn und somit auch die Willigkeit haben, wir sprachen ja gerade in der Einleitung auch von Willigkeit, etwas empfangen zu wollen, die Willigkeit haben, schon, ich sage es mal so einfach, mit einem Fuß bereits in der Ewigkeit zu stehen. Ja, wenn wir sagen, wir stehen mit beiden Beinen auf der Erde, als Kinder Gottes stehen wir in Wahrheit mit einem schon im Himmel. Denn wir werden vom Himmel her bestimmt. Der Heilige Geist kommt aus der Ewigkeit. Und er redet von der Ewigkeit, er redet nicht von der Zeit. Er redet von dem, was Gottes Maßstab ist. Deswegen werden wir geleitet von der Ewigkeit in der Zeit wieder hin zur Ewigkeit. Wir sind also, um es so einfach zu sagen, mit einem Fuß schon in der Ewigkeit, mit dem anderen wohl noch auf der Erde. Das Werk der Erlösung und des Sieges der Kraft von Golgatha, und hier ist ja ein totaler Sieg errungen worden. Da braucht niemand mehr mithelfen, sondern der ist einfach vorhanden. Dieser totale Sieg soll immer wieder nicht nur per Wort und Zuspruch vorhanden sein, sondern praktisch in uns geoffenbart werden, sichtbar werden durch die Gläubigen. Durch die Gläubigen. Wir singen ja auch Chorusse, da steht Sieg mehr als Sieg durch das teure Blut des Lammes. Das drückt ja einen Wunsch aus, im Grunde auf die Tatsache begründet, dass es den Sieg gibt. Das heißt, ich will ihn doch auch erleben. Und nicht nur erleben, sondern er soll auch sichtbar sein, dass es Sieg gibt über Sünde. Darum sagt der Apostel Paulus, das wünsche ich gerne. Ich möchte, dass es bei euch so bleibt und ihr seid sozusagen meine Krone. Ihr seid das Vorzeigestück im Himmel, dass die Arbeit in Jesus Christus sich gelohnt hat. Dass sie sich gelohnt hat. Dass er nicht vergeblich gekämpft hat und ihnen nicht vergeblich das Evangelium zuteil werden ließ und gesagt hat. Ihr seid meine Freude, ihr seid meine Krone. Meine Freude vor Jesus, mein Lohn, den ich aus seiner Hand empfangen werde. Denn 1. Korinther 3, Vers 14, wird jemandes Werk bleiben? Bleiben. Dann wird er Lohn empfangen. Wird das Werk bleiben. Und das drückt der Apostel aus. Ich möchte, dass das Werk bleibt. Ich möchte den Lohn empfangen für diese Arbeit an euch. Ich freue mich für euch, aber ich möchte auch, dass ihr beständig bleibt. Ich möchte sehen, dass ich nichts Verkehrtes gemacht habe. Ich sage das mal so, sondern dass ich wirklich richtig gearbeitet habe. Ja, dass ich im Sinne Jesu gearbeitet habe an euch. Das möchte ich sehen. Ich möchte die Frucht haben. Oder denken wir an das, was schon am Ende des Buches Daniel steht. Da wird ja auch von dieser Freude des, über den Lohn gesprochen, den man empfängt für die richtige Arbeit hier in dieser Zeit. Daniel 12, Vers 3, die da lehren, nicht? Und Paulus war ja auch so ein Lehrer, werden leuchten wie des Himmels Glanz. Und die viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Also das schwingt hier mit, dass eben Paulus sagt, Ihr seid meine Freude, ihr seid meine Krone, ihr seid mein Lohn. Ich möchte gerne, dass diese Arbeit nicht fruchtlos war, sondern ich gehöre zu denen, die dort lehren und möchte auch den Lohn dafür empfangen. Natürlich dachte er dabei nicht nur an sich, sondern an die Ehre des Herrn. Er wollte aber das Richtige tun. Wie er es an anderer Stelle sagt, wir wollen nicht einfach nur um uns schlagen und so in die Luft schlagen, sondern wir wollen das Ziel treffen. Das ist uns wichtig. Wir möchten die Bestätigung haben, wir haben das Ziel getroffen und erreicht. Es ist auch die Freude, die beim Herrn ausgelöst wird. Ich habe da diesbezüglich ganz neu Matthäus 25 gelesen. Es spiegelt also wieder, was der Apostel Paulus sagt, ihr seid meine Freude, das, was der Herr sagt. Gehet ein zu meiner Freude, zu des Herrn Freude. Gehet ein in das Himmlische. Matthäus 25, da geht es ja um das Gleichnis davon, dass Gaben und Funde ausgeteilt werden und nachher nachgeschaut wird, was daraus geworden ist. Matthäus 25, Abvers 14. Denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Land ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2, dem dritten einen, jedem nach seiner Tüchtigkeit und zog dann fort. Sogleich ging der hin, der 5 Zentner empfangen hatte, und handelte mit ihnen und gewann weitere 5 Zentner dazu. Ebenso gewann der, der 2 Zentner empfangen hatte, 2 weitere dazu. Der aber ein empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat herzu, der 5 Zentner empfangen hatte, legte weitere 5 Zentner dazu und sprach, Herr, du hast mir 5 Zentner anvertraut, siehe, da ich habe damit weitere 5 Zentner gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Und jetzt kommt dieser Satz, geh hinein zu deines Herrn Freude. Paulus sagt, ihr seid meine Freude, ihr seid meine Krone, mein Lohn. Jesus sagt, ja, geh ein zu meiner Freude, ich freue mich darüber. Das spiegelt das wieder durch den Heiligen Geist, ja, dieselbe Freude. Wenn ihr beständig bleibt, ihr Philipper, dann löst ihr die Freude beim Herrn aus. Und so ging es dann auch bei dem, der 2 Zentner empfangen hat. Da heißt es dann nochmal, geh hinein zu deines Herrn Freude. Zu deines Herrn Freude. So sehen wir also auch im Zusammenhang das Fliehen des Paulus, dass er die Philipper ermunterte, festzubleiben in dem, was sie gelernt haben, was sie tun sollen. Besteht also in dem Herrn, bleibt fest in dem Herrn, besteht darin, wird nicht wanken, verliert das nicht wieder. Auch wir sollen nicht nur Frucht des Glaubens bei uns suchen. Das ist schon wichtig, die Frucht des Glaubens zu suchen, mal Rückschau zu halten. Wie war eigentlich mein Glaubensleben? Ist dabei was herausgekommen, ist was sichtbar geworden oder hat gar keiner gemerkt, dass ich gläubig bin? Kann ja auch sein, nicht? Sondern wenn wir sie gesucht haben und finden, dass eine Veränderung in unserem Leben stattgefunden hat, eine Frucht des Glaubens entstanden ist, dass das Wesen verändert worden ist, dann sollen wir auch es pflegen und festhalten. In Hebräer 13, 15 bis 16 steht es so. So lasst uns nun durch ihn Gott alle Zeit das Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Also hier heißt es, lasst uns nun durch ihn, durch Jesus Gott alle Zeit das Lobopfer darbringen. Also nicht nur einmal, wenn es gelungen ist, so will ich es mal sagen, Gott wirklich zu loben mit Worten und mit dem Leben, dann sollen wir das so festhalten, dass es immer wieder geschieht. Dass wir nicht sagen, danke, dass es mir einmal gelungen ist und nachher ist es wieder ganz anders, sondern bestehet im Herrn, bestehet in dem Glauben, bleibt fest in dem, was ihr schon gewonnen habt. Ja? Denn Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, wieder diese Worte der Beständigkeit. Denn solche Opfer gefallen Gott. Geht ein zu des Herrn Freude. Wir sollen also nicht nur Frucht suchen, sondern auch sie pflegen und darin bleiben. Ein Dienst in der Gemeinde Jesu, um Jesu willen, sollen wir auch erweitert suchen und sehen wollen. Also nicht nur einmal dankbar sein, dass er stattgefunden hat, und auch nicht nur festhalten diesen einen Dienst, um ihn zu wiederholen, sondern in 1. Korinther 15, 58 sagt Paulus auch zu den Korinthern, gleicherweise zu den Philippern, zu uns: Nehmet zu in dem Werk des Herrn. Und hier will ich wieder auch darauf aufmerksam machen, dass hier nicht steht, nehmet zu an dem Werk des Herrn, sondern in dem Werk des Herrn. Das sind also wirklich Welten, wenn wir diese Worte, Welten, die sich unterscheiden, diese Worte gegeneinander stellen. An dem Herrn kann ich äußerlich mal dabei sein und einfach mich wieder entfernen, aber in dem Werk werde ich mitgenommen in dem, was Christus tut. Die Gemeinschaft mit ihm durch den Heiligen Geist. Nehmet zu in dem Werk des Herrn. Allerdings, Paulus sagte dann auch hier, es gibt einige unter euch, die müssen immer wieder darauf aufmerksam gemacht werden, an welchem Werk und in welchem Werk, in welcher Freude und an welcher Freude sie stehen und zu tun haben, was ihnen begegnet und was sie festhalten sollen. Und da schrieb er dann hier, da gibt es diese zwei Leute, die eins werden sollen. Sie sind irgendwie aneinander geraten, die Evodia und die Syntyche, die will ich ermahnen, dass sie eines Sinnes seien in dem Herrn, in der Freude am Herrn. Offenbar gab es da wieder Erkenntnisunterschiede und die prallten aufeinander. Das geistliche Wachstum wurde gehindert, Streitigkeiten waren an der Tagesordnung. Wer hat nun Recht? Ermahne sie und ich ermahne sie auch, so sagt er, dass sie eines Sinnes seien, dass sie wirklich sich im Herrn alle Wege freuen. Denn die Erkenntnisunterschiede machen das Glaubensleben letztlich nicht aus, das Gemeinsame, sondern die Freude im Herrn macht es aus. Glaubensunterschiede in der Erkenntnis können sein. Jeder behalte sie bitte schön für sich und versuche nicht, seine Erkenntnisse dem anderen aufzudrängen. Denn das gibt keine Freude, hat noch nie Freude gegeben. Das gibt immer Unmut, das gibt ein Gegeneinander, die Liebe erkaltet. Ja, man geht sich dann aus dem Weg, weil man sich nicht verstanden fühlt, sondern die Freude in dem Herrn. Ich ermahne sie, die beiden, dass sie eines Sinnes seien. Und dann spricht der Apostel auch noch zu dem, der nicht genannt wird, dass er mithilft, diese Einheit wieder herzustellen. Denn der Apostel möchte nicht die Krone und den Lohn verlieren. Er möchte nicht eines Tages erkennen wollen, die Arbeit war doch vergeblich. Eine Gesinnung ist wichtig zum gemeinsamen Handeln. In Fragen über Prioritäten und Handlungsarten sollen sich die Gläubigen immer neu vom Haupt her orientieren lassen, das heißt von Jesus abhängig machen. Und darum ermahnte der Apostel jetzt zum Schluss auch diese, die hier nicht genannt sind, bis auf Clemens, dass sie mithelfen, genau diese Einheit mit herzustellen. Sich dieser Sache anzunehmen, damit das Werk des Herrn nicht blockiert wird und die Gemeinde nicht rückläufig wird. Wenn auch die Charakterzüge, und das müssen wir ja auch sagen, noch unterschiedlich sind, Es prallen ja nirgends so viel unterschiedliche Charaktere aufeinander wie in der Gemeinde Jesu. Das ist also ein Sammelsurium von fast allen Charakteren. In der Welt prallen sie deswegen nicht aufeinander, weil es dort Einrichtungen gibt, wo sich nur bestimmte Gruppen treffen. Und die kommen mit der gleichen Anlage zusammen. Ja, und da gibt's nicht ganz so viele Unterschiede. Aber in der Gemeinde Jesu, es wird ja jeder gerufen. Da kommen so viele unterschiedliche Charaktere zusammen, dass wenn es darauf ankäme, hier eine Einheit zu finden, würde nie eine entstehen. Die Charaktere prallen aufeinander. Darum ist es wichtig, den gemeinsamen Aufblick zum Herrn zu haben und nicht die Charaktere zu beurteilen, die unterschiedlichen Züge als etwas Wichtiges anzunehmen, ob der eine nun mal ein bisschen laut redet und der andere leise und der eine ein bisschen unmutig, das ist alles Nebensache. In dem Moment, wo wir das wichtig nehmen, kommt es zum Auseinanderdividieren. Wenn wir sagen, nun gut, das ist eben so, und lassen es einfach stehen und schauen auf den Herrn, bleibt die Einheit bestehen. Diese Lebensgesinnung durch und in Jesus Christus dient also zur herzlichen Liebe. Es ist ja manchmal so, wir lesen viele Worte und dann, wenn wir nachdenken, denken wir, das klappt nie. Herzliche Liebe. Wer hat eigentlich herzliche Liebe? Das kann man reden, tausendmal, aber stellt sich nicht ein, weil die Worte es nicht machen. Solange die Beobachtung auf die Charaktere des Einzelnen sind, kann sich das nie einstellen. Nur der gemeinsame Blick nach oben, und da habe ich immer wieder dieses Bild der Schafe nach dem Hirten im Auge, wo der Hirte einen Ton von sich gab, um die Schafe über eine Straße auf eine andere Weide zu führen. Erst fraßen sie alle da vor sich hin, jeder der eine so rum, der andere so rum und jeder so wie er wollte, ja, und achtete gar nicht auf das andere Schaf. Dann gab es einen Ton, die Köpfe gingen alle hoch und guckten alle in dieselbe Richtung. Das war ein wunderbares Bild. Ich vergesse das nicht. Ja. Als ich das sah, ich habe gestaunt, ich stand da, Köpfe hoch, alle in dieselbe Richtung. Da war plötzlich die Einheit da. Aber vorher haben sich gar nicht interessiert, was der da frisst und ich fresse da. Ja. Da waren sie so gegeneinander und dann schubsten sich vielleicht auch noch ein bisschen. Ne? Ja. Da ist keine herzliche Liebe möglich. Aber in dem Moment waren sie alle eins. Und dann marschierten sie alle in einem Trott über die Straße auf die andere Seite. Großartig. Das soll also gefördert werden. Das, was zum Frieden gegen jedermann dient. Das, was zur Einheit dient. Aber das ist nur möglich im Aufblick zu Jesus. Manchmal wünschte ich mir, wir hätten so, es gibt ja so 3D-Brillen, nicht? Ja. 3D-Brillen. Da wird man plötzlich in den Film da so mit reingenommen. Da marschiert man zwischen den Bäumen mit umher. Da dachte ich, wir müssten auch so eine Brille haben, dass wir, wenn wir den anderen ansehen, eigentlich ihn gar nicht mehr sehen. Ja, sondern einfach den Herrn und die Sache sehen. So eine 3D-Brille. Ich habe jetzt keinen anderen Vergleich, aber ihr versteht, was ich meine. Wir sehen leider immer den Menschen. Und der macht uns Not. Ja, den gucken wir gar nicht so gerne an, weil da so viel Menschliches mitspielt, was wir gar nicht wollen und sehen wollen. Brauchen wir die 3D-Brille, die geistliche, um ihn einfach anders zu sehen. Das ist auch nicht mit Worten getan. Das wusste der Apostel Paulus. Genügt nicht, dass ich das einfach so sage. Das muss ein Zustand in mir werden, dass ich ihn so sehen kann. Ein Zustand. Das kann man mit Worten nicht bewerkstelligen. Nicht? Christus in uns, Hoffnung der Herrlichkeit. Diese gemeinsame Gesinnung zum Herrn macht uns dann stark und beständig. Bildet diese Einheit, manche haben ja vielleicht noch das Bild von den Pinguinen vor sich, als dieser kalte Sturm, dieser feuchtkalte Sturm kam und die Tiere eigentlich in der Kälte begraben wollte, drückten sie sich so zusammen und standen so aneinander. Und ab und zu, vielleicht habt ihr das auch beobachtet, kommen dann die inneren Tiere nach außen und die anderen werden dann nach innen gelassen. Aber immer so zusammen. Eine Festigkeit. Einer alleine konnte nicht bestehen. Oder Einzelne. Aber in der Gruppe, in der Gemeinsamkeit, in der Einheit konnten sie dem eisigen Sturm widerstehen und kamen durch und konnten die Jungen noch zur Welt bringen. Das ist auch ein Bild für die geistliche Einheit. Diese Stärke, die Beständigkeit, die aber nur dadurch geschieht, dass alle auf den einen Herrn schauen. Darum in 2. Korinther 13, Vers 11, habt einerlei Sinn. Und jetzt kommt die Konsequenz, so wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Dann wird er mit euch sein, wenn ihr diese einerlei Gesinnung habt. Dann ist er dabei, dann ist der Friede dabei, dann ist die Liebe dabei. Und wir haben ja gelesen in den Versen, dieser Friede, der höher ist als alle Vernunft, der soll euch bewahren, eure Sinne bewahren in Christus Jesus. Diese Kraft der Gewissheit, dass wir bewahrt werden in Christus, soll allen stets und ständig zuteil werden und bewusst bleiben. Und zwar mitten im Sturm, im Eissturm, mitten im Sündensturm dieser Zeit, mitten in der sichtbaren Abgötterei dieser Zeit, mitten in dem gottlosen Wesen dieser Zeit. Wir stehen ja mittendrin. Wir können uns ja nicht isolieren und sagen, da mache ich die Augen zu, das sehe ich nicht. Wir sehen das. Wir sehen das, wie sich die Männer auf der Straße küssen. Das sehen wir. Da können wir nicht sagen, nee, das kann ich nicht sehen. Das sehen wir. Wir sehen, wie sie Händchen halten, durch die Straße gehen. Wir sehen auch vieles andere, was pornografisch in dieser Welt öffentlich geschieht. Was auch an Okkultismus öffentlich geschieht. Wir sehen Satansanbeter öffentlich. Wir können nicht sagen, wir sehen sie nicht. Doch, aber mittendrin soll ihm diese Gewissheit des Friedens aus Gott bei uns bleiben. Diese Einheit. Diese Siegesgewissheit, jawohl, das ist alles da, aber der Herr hat's besiegt. Er ist und bleibt der Herr darüber. Wir brauchen uns nicht aufregen darüber. Wir brauchen uns auch nicht aufregen, wenn wir sehen, dass zwei Männer sich küssen. Brauchen wir uns nicht aufregen. Warum nicht? Weil wir wissen, der Herr steht da drüber. Wenn die sich bekehren, küssen die sich nicht mehr. Deswegen geht's ja nur um diese eine Frage. Wer kommt zum Herrn und wer nicht? Ja. Die entscheidende Frage ist für die Philipper, für die Gläubigen, stehe ich im Buch des Lebens? Und das soll festgehalten werden. Hier schrieb der Apostel Paulus, die mit mir gekämpft haben, zusammen mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen stehen im Buch des Lebens. Das ist die Hauptsache. Erinnert euch immer wieder daran. Und wenn ich mich daran erinnere, dann ist es auch gleich, wie die äußeren Dinge ablaufen, auch im Blick auf uns, Essen, Trinken und so weiter. Das ist untergeordnet. Hauptsache, ich stehe im Buch des Lebens. Der Herr Jesus antwortete den Jüngern in gleicher Weise, als sie mit großer Freudigkeit ankamen und sagten, wir haben also einen Sieg über die Dämonen errungen. Dachte, ja, das ist ganz gut. Aber freut euch nicht darüber. Freut euch nur darüber, dass eure Namen im Lebensbuch stehen. Das ist die echte Freude. Das andere ist nicht die echte Freude. Das ist auch gut, das ist wichtig, das gehört dazu. Aber das ist nicht die wirkliche Freude, die euch trägt im Alltag. Ja? Lukas 10. Lukas 10. Vers 17. Die 72 aber kamen zurück voll Freude nach dem Missionsauftrag und sprachen, Herr, auch die bösen Geister sind uns untertan in deinem Namen. So, dann wurden sie sofort ernüchtert. Er sprach aber zu ihnen, ich sah den Satan vom Himmel fallen wie ein Blitz. Seht, ich habe euch Macht gegeben zu treten auf Schlangen und Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden. Doch, darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das ist die tragende Freude durch die Zeit. Daran sollen wir immer denken, dass wir zu Jesus gehören. Mein Name ist im Lebensbuch des Lammes geschrieben. Und er wird eines Tages vorgelesen werden. Wenn das Buch geöffnet wird, da steht mein Name drin. Und diese Freude trägt mich. Gut, ich bin dankbar, dass ich auch Sieg habe über die bösen Geister. Ja, aber das ist nicht das Eigentliche. Das ist nicht das, was mich trägt. Das passiert ab und zu. Hier wurden ja nun nicht am Fließband Dämonen ausgetrieben, so dass eine Freude über die Austreibung immer blieb, sondern es geschah mal, dann mal wieder. Und so soll unsere Freude im Herrn aber nicht sein, dass sie mal da ist und dann mal wieder nächsten Monat mal ein paar Stunden und dann wieder mal ein Vierteljahr dazwischen und wieder dann Freude, sondern die soll uns immer tragen, Tag für Tag, weil unser Name im Lebensbuch steht. In Offenbarung 20 können wir dazu Folgendes lesen. Johannes bekam ja die Schau über das Ende und er konnte einiges sehen, wie es geschehen wird, auch mit den Gläubigen, was da geschieht, natürlich auch mit den Ungläubigen und was über ihrem Leben ausgesprochen wird. Offenbarung 20, 12. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde auch aufgetan, welches nämlich das Buch des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Darüber freut euch, dass der Name, euer Name im Buch des Lebens steht. Das ist die tragende Freude. Und da schließt sich auch dieser Vers an, freuet euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freuet euch in dem Herrn über diesen Punkt, über diesen Grund. Denn das ist der Grund der echten, wahren Freude. Und die Freude, und das habt ihr vielleicht auch schon mal ganz praktisch an anderen gesehen, wo wirklich echte Freude vorliegt, ist der Mensch fast nicht vom Negativen angreifbar. Ja, da kann einer denn da was sagen, was er will, der ist innerlich so froh, ja, hört gar nicht mehr hin über das Negative. Die Freude treibt ihn voran. Obwohl der gesagt, du bist ein Hund. Ja, ich bin ein Hund. Ja, ja, da geht er gar nicht mehr drauf ein. Ja, geht er gar nicht mehr drauf ein, weil die Freude in ihm so groß ist. Das haben wir also auch schon praktisch erleben können, äußerlich. Ja, und das soll auch mit der Freude am Herrn sein. Da kann kommen, wer will, da kann der Teufel sagen, du bist der letzte Sünder. Ja, aber mir ist vergeben. Ja, das kann ich Ihnen sagen. Mir ist vergeben. Nicht wahr? Das trägt uns durch die Zeit. Denken wir aber nicht mehr daran, an diese Erlösung. Denken einfach nur krampfhaft an irgendwelche Überwindungen und das will ich machen und so. Fahren wir uns fest. Beißen wir uns fest. Und werden immer trauriger, immer matter, immer müde. Habt diese Freude im Herrn und diese eine Gesinnung. Aber es steht noch etwas in Beziehung und darauf möchte ich auch noch kurz eingehen. Da ist nämlich etwas von Dankbarkeit und von einer Dankbarkeit oder von Bitten gesprochen, die so in der Gewissheit gebeten werden dürfen, als ob wir sie schon erfüllt haben. Das ist also diese Tatsache, die uns auch festhält. Ich lese nochmal diesen Vers im Philipperbrief. Sorget euch um nichts. Den Satz haben wir sehr schnell reden können. Der soll praktisch werden. Und zwar nicht nur sorget euch nicht, sondern um nichts. Um nichts. Um nichts. sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Denn Furcht und Sorge belasten immer das Herz, auch das gläubige Herz. Furcht und Sorge lassen ein zuversichtliches Handeln im Glauben nicht zu. Furcht und Sorge sind stärker, wenn wir Furcht und Sorge beherbergen. Furcht und Sorge blockieren das freudige Vorwärtsschreiten im Glauben und das Zeugnis geben vom Sieg. Man kann ja Zeugnis geben und sagen, Jesus ist der Herr. Aber Zeugnis geben vom Sieg ist noch was anderes. Zeugnis geben vom Sieg heißt, es spiegelt sich in den Worten, die ich sage, in dem Wesen dieser Sieg wider. Das heißt Freude, vom Sieg Zeugnis zu geben. Man kann, also Zeugnis wird mit Holzhammer-Narkosen gegeben in verschiedenen Arten. Man kann die Leute erschlagen mit der Bibel. Ich gebe einfach Zeugnis, nicht? Du gehst verloren, du bist verdammt, wenn du nicht Jesus hast. Ist auch ein Zeugnis. Ja, das kann man alles machen. Aber Zeugnis vom Sieg Jesu geben, das muss ja da irgendwie ein Auslöser sein, der auch sichtbar wird. Ja, hat er gesiegt? Ja, hast du Sieg? Muss ich mal gucken, Sieg, ja. Ich freue mich auch immer wieder darüber, was meine Mutter, ich hatte ja mal erzählt, dass ich ja eigentlich mit meiner Mutter in Kontakt abgebrochen hatte als junger Mensch, aber dann, nachdem ich zum Glauben kam, doch diesen Kontakt wieder gesucht habe und mich entschuldigt habe. Und dann hat sich das wieder ein bisschen gefestigt, dieser Kontakt. Und dann war natürlich meine Mutter auch mal bei uns zu Hause, war sie des Öfteren. Und weil wir uns dann lange unterhielten, bis in die Nacht, schlief sie auch bei uns. Und morgens begegneten wir uns wieder und da sagte sie dann, ja sag mal, was ist denn eigentlich mit dir los? Da sag ich, ja wieso, was ist denn mit mir los? Ja, du bist ja gar nicht mufflig. Wieso soll ich mufflig? Du warst immer mufflig. Morgens, du bist ein Morgenmuffel. Morgens darf man dich nicht ansprechen. Und sie hatte recht. Morgens durfte man mich nicht ansprechen. Nicht? Da hat einer Geburt, sonst sage ich, auf, ja. 2 Stunden später, 3 Stunden später können wir mal drüber reden, aber nicht gleich nach dem Aufstehen. Und das war plötzlich anders. Das ist ein Zeugnis des Sieges. Und dann dachte ich, ja, da hat sie jetzt recht. Ich bin jetzt gar nicht muffelig. Ist mir noch gar nicht so richtig aufgefallen. Ich war immer noch in der Freude im Herrn. Und das ist das, was mitschwingt, wenn wir Zeugnis vom Sieg Jesu geben dürfen. Dann soll das auch zu sehen sein. Die Veränderung unseres Lebens, dass wir nicht mehr dieselben sind, die wir vorher waren. So wie der Apostel Paulus sagt, ich litt ja darunter, unter dem, was ich war. Und ich bin endlich froh, wenn ich mal ein anderer in der Erscheinung sein darf. Das heißt Zeugnis vom Sieg geben. Furcht und Sorge verhindern das allerdings. Deswegen muss Sorge abgegeben werden. Zumal es in Jesus Christus überhaupt keine Sorgen gibt. In ihm gibt es keine Sorge. In ihm gibt es auch keine Furcht. Er ist und bleibt der Herr des Lebens. Er bleibt der Herr der Hoffnung und der Freude. An die Gemeinden in der Offenbarung wurde das auch immer wieder betont, wer er ist. Ich lese uns da mal nur 3 Stellen. Offenbarung 2, Vers 8. Der Gemeinde zu Smyrna wurde so gesagt, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Er war tot und ist lebendig. Er bleibt lebendig. Im Kapitel 3, Vers 7, an die Gemeinde zu Philadelphia, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand schließt auf. Also der Beständige, der die Vollmacht hat und im Leben bleibt und das Leben verkündigt. Im Kapitel 1, Vers 8 steht Folgendes, auch in der Offenbarung. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus Christus, war auf der Insel Patmos um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Das Zeugnis vom Leben. In ihm ist keine Sorge. In ihm ist keine Furcht. Er ist der Allmächtige, der Shaddai. Shaddai heißt der Allmächtige. Sorge trennt vom Glaubenslauf und vom Glaubenshandeln. Sorge macht passiv und krank. Passiv und krank. Und verletzt auch andere. Das müssen wir einfach mit einschließen. Wenn ich als sorgenvoller Kerl durch die Gegend laufe, dann fördere ich nicht die Freude der anderen. Ich verletze sie sogar. Ich werde grantig. Ich werde grantig. Ja, bissig. Ich kann mich nicht zurückhalten dann mit meinem Sorgengeist. Das kriegen andere mit. Darum steht in Sprüche 12, Vers 25, Sorge im Herzen kränkt. Sorge im Herzen kränkt. Und Sorge zieht auch weitere Nöte auf sich. In Hiob 3, 25, was ich sorgte, das hat mich sogar getroffen. Das war noch gar nicht mal da. Aber die Sorge hat es angezogen. Jetzt verstehen wir auch, sorget nichts, damit ihr in dem Frieden Gottes bleiben könnt. Ich möchte mal Hiob 3, auch noch die anderen Verse, die drumherum stehen, zur Verdeutlichung lesen. Hiob 3, 25. Denn was ich gefürchtet habe, ist über mich gekommen. Und wovor mir graute, das ist eingetroffen. Also die Sorge zieht regelrecht noch Unheil an. Ich hatte keinen Frieden, keine Rast, keine Ruhe. Und da kam schon wieder ein Ungemach noch hinzu. Und das soll nicht sein. Diese Haltung soll bei Kindern Gottes nicht mehr vorherrschen, dass sie dadurch wie ein Magnet immer neue Sorgen und neue Fragen anziehen, sondern diese Sorge, die sich da belastend auf die Seele wird, abgeben, um den Frieden immer wieder neu zu genießen. Den Frieden, der dem Nächsten auch wohltut. Ja? Der Friede, der höher ist als alle Vernunft. Sorge bringt also Unruhe, so wie es im Prediger 5 auch heißt, wo viel Sorge ist, da kommen auch viel Träume. Viel Träume, ja. Da wird man geplagt in den Träumen. Man spricht ja auch von Albträumen. Und vieles sind ja solche Albträume, die man hat. Aufgrund von Sorge und Unruhe. Weil man der Sorge, der Unruhe Raum gegeben hat, man macht sich vielleicht über die Zukunft Gedanken. Man ist besorgt über die Zukunft. Dann stellen sich Träume ein, Albträume ein und vieles andere mehr. Es zieht also auch selbst im Schlaf Negatives auf sich, nicht nur am Tag. Darum ist es so wichtig, diese Sorgen, die sich auf uns legen, abzugeben. Sorge macht einfach unfrei. Der Herr Jesus wurde ja ganz praktisch und auch das kann unser Gehirn, unser Computer nicht verarbeiten. Er versucht es zu ergründen, was der Herr in Matthäus 6 meint, aber kriegt das nicht mit. Solange unser Kopf darüber nachdenkt, kriegen wir das nicht mit. Wie einfach der Herr spricht, dass wir sogar noch nicht mal sorgen sollen, was wir essen. Also, ich verstehe es nicht. Vielleicht gibt es jemanden, der das versteht, aber ich verstehe es nicht. Weil ich ja das täglich brauche. Und dann denke ich vielleicht sogar an Kriegszustände und da ist wenig Nahrung da und so weiter. Und der Herr sagt, sorge nicht, was du essen wirst. So einfach. Das können wir nur im Glauben annehmen und im Vertrauen zum Herrn und sagen, ja, wenn du das sagst, dann ist das richtig. Und auch hier fallen mir etliche Beispiele ein, die meine Mutter mir erzählte, auch in Kriegszeiten. Da saßen wir am Tisch, die Kinder drum, und mein ältester Bruder sagte dann, na, wir können doch schon mal beten, war aber nicht zu essen da. Und ich, der Kleine, sagte, na, ist ja nüschte da. Nüschte da, also das heißt, wofür wollen wir denn beten und danken, wenn nüscht da ist? Und die Mutter ging dann darauf ein und sagte, ja, dann wollen wir einfach danken für das Essen. Nachdem fertig war das Danken, klopfte es an die Tür. Stand der Nachbar mit einer Terrine Suppe da. Ich habe das Gefühl, sie brauchten etwas. Sorget nicht, so ein praktisches Beispiel, ist ja nüscht da. Und der andere Sohn, der sagt, wir können doch schon mal beten. Gott danken. Und dann stellte sich das ein und viele solche Situationen. Ja. Jesus sagt hier, Matthäus 6, 25, auf die ganz natürlichen Dinge ansprechend, dass wir der Sorge keinen Raum geben sollen. Ich lese das mal. Sorget nicht um euer Leben, was ihr essen, was ihr trinken werdet. Auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht doch die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Sorget nicht. Der Herr weiß, dass die Sorge uns hemmt in der Freude in ihm, in dem neuen Leben. Darum soll sie nicht Raum gewinnen, sondern wir sollen sagen, der Herr sorgt für uns. Er wird es zu seiner Zeit schon richtig machen. Er wird uns nicht alleine lassen, er wird uns nicht im Regen stehen lassen. Er hat es ja versprochen, er wird es tun. Ich kann es noch nicht sehen, wie, aber er wird es tun. Ich will frei bleiben von der Sorge. Nicht? Das verstehen wir. Die Gemeinde darf sich nicht also vom Auftrag trennen lassen, den sie hier bekommen hat, das Heilen Jesus zu verkündigen, seinen Sieg zu verkündigen und das Ewige zu verkündigen, dass der Name im Lebensbuch stehen darf. Alle Namen dürfen da drin stehen. Denn wo die Sorge die Philipper beherrscht und auch uns beherrscht, sucht man nach anderen Lebenssituationen, oder nach Menschen, die uns helfen. Und dann klammert man sich wieder an Irdisches. Sie sollen uns Abhilfe schaffen. Die Sorge des Alleinseins führt zu unbedachten und lebensblockierenden Verbindungen mit anderen Menschen. Man klammert sich dann plötzlich an andere Menschen, weil man die Sorge des Alleinseins hat. Und da heißt es, gib sie ab. Damit du nicht wieder in neuen Clinch kommst mit anderen Menschen und jetzt noch mehr Schmerzen empfährst, als du schon hast. Die Not darf aber auch nicht verdrängt werden. Das ist auch wichtig. Man darf nicht so tun, als ob sie nicht da wäre, sondern sie muss aktiv abgegeben werden. Aktiv im Vertrauen in Jesu Hände gelegt werden. Herr, du kennst meinen Zustand. Ich dachte da so an Psalm 40. Sind auch die Gegensätze, Vers 18. Ich bin arm und elend. Ich bekenne das. Aber der Herr sorgt für mich. Da kommt das danach. Das heißt, ich verdränge nicht den Zustand. Ich sage, ich bin arm und elend, aber der Herr sorgt für mich. Das kommt dazu. Ja? Damit ich jetzt nicht auf die Suche gehe nach jemand, der meine Armut und mein Elend verändert und ich komme dann wieder in neue Armut und Elend durch die anderen Menschen. Als wir auf Missionsreisen waren, sangen wir früher auch viel auf den Konferenzen und wir fuhren einfach hin, ohne zu fragen, was wird uns dafür? Wir wollten dem Herrn dienen und dann kam ein Bruder und gab uns ein Geld. Und mit dem Zusatz, wenn das zu wenig ist, müsst ihr das sagen. Und dann kam das aus mir heraus so, lieber Bruder, du hast gar keine Vollmacht, mir mehr oder weniger zu geben. das, was der Herr uns zukommen lässt, ist richtig. Das habe ich einfach so gesagt. Naja, ich weiß nicht, ob das jetzt so gut an. Er hat es verstanden. Ja? Weil ich einfach sagen wollte, das liegt nicht in der Vollmacht des Menschen. Wenn der Herr sagt, hier das lasse ich dir zukommen, dann ist das genug. Dann darf auch der Mensch mir gar nicht mehr oder weniger geben, sondern genau das richtige Maß. Da haben wir zufrieden zu sein. An manchen Orten gab es gar nicht, muss man das Benzin sogar noch selber bezahlen. Dann haben wir auch gedankt. Am nächsten Ort kriegt man das doppelte Benzingeld. Ja? Also das ist so ganz unterschiedlich. Nicht abhängig machen von Menschen. Die Sorge nicht den anderen anvertrauen wollen, in der Hoffnung, dass er mir hilft. Zu demselben Bruder kam ich einmal und hatte ihm etwas sagen wollen, dachte, ich könne Verständnis bei ihm dafür erlangen und er würde mir einen Rat geben. Was antwortete der mir? Paulus hat gesagt, ich befragte mich nicht mit Fleisch und Blut und ging aufgrund der Offenbarung, die mir der Herr gegeben hat, voran. Ja, dann stand ich natürlich da, sagte, da hast du recht. Ja, das heißt, er wollte sagen, ich kann dir die letzte Antwort nicht geben auf deine Frage, sondern verlass dich auf den Herrn. Befrag dich nicht mit Fleisch und Blut. Das macht man aber, wenn man die Sorge nicht vor dem Herrn abgibt. Not und Sorge muss also nicht verdrängt werden, bekannt werden und dann auch abgegeben werden. Jeremia 17, 7 bis 8 heißt es, sorgt auch nicht, wenn ein dürres Jahr kommt. Jemand, der am Wasser gepflanzt ist, ein Baum, sorgt nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern er weiß, er wird ernährt, er wird weiter geführt. In 1. Petrus 5, Vers 7, dieses Wort kennen wir ja auch, das zitieren wir uns gegenseitig oft, alle Sorge werft auf ihn und dann kommt nämlich die Begründung. Warum denn? Denn der Herr sorgt für euch. Wenn das nicht dahinter stände, hätten wir den Mut nicht, die Sorgen auf den Herrn zu werfen. Weil wir ja immer dann noch in der Frage stehen würden, ja, und wie geht's dann weiter? Ja, wenn ich jetzt nicht sorge, dann bin ich da gleichgültig, aber was passiert? Aber hier steht, denn der Herr sorgt für euch. Das ist die Begründung, das ist die Erleichterung, die ganz praktisch auch erfahrbar sein soll. Allein in den Evangelium spricht der Herr 22 Mal in verschiedenen Situationen dieses Wort, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Betet stets in allen Anliegen, und zwar mit Dank. Sagung, ja. Das ermahnt hier der Apostel die Philipper auch, damit dieser Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, ständig gegenwärtig ist und unser Herz und unsere Sinne regiert. In allen Dingen schützt vor der lähmenden und aufhaltenden Kraft des Widersachers, die er einsetzt gegen uns, das Gebet. Gebet ist ja mit der Gewissheit verbunden, wenn ich bitte, bereits das Erbetene durch den Herrn zur Verfügung gestellt bekommen zu haben. Mit Danksagung steht hier, mit Danksagung. Der Herr hat das Notwendige für mich bereits zur Verfügung gestellt. Und deswegen sage ich Dank. Das Wort Danksagung heißt ja Eucharistia. Daher die Eucharistie, ja, das ist eine Danksagung, Eucharistia. Das bedeutet, es ist eine Antwort, die ich gebe in der Danksagung auf das bereits Empfangene, bereitgestellte und empfangene Gnadengeschenk. So sollen wir beten. Ja, wir beten, Herr, das ist ja schon da. Und ich, du weißt, ich brauche es jetzt, dann gib's mir genau zum richtigen Punkt. Ich danke dir, dass es schon da ist. Es steht bereits vorhanden, schon bereit. In diesem Danken ist also das Bewusstsein stets vorhanden, diese Geschenke nicht verdient zu haben, aber sie geschenkt zu bekommen, weil der Herr sie mir geben will. Ich habe sie nicht verdient, aber sie stehen mir dennoch zu, weil der Herr sie mir geben will. Und das, was er bereitet hat, ist immer größer als jede Sorge, die ich mir machen und schenken lassen kann hier auf Erden. Ja, seine Fürsorge ist immer größer als jede aufkommende Sorge. Eucharistia, die Danksagung, ist die dankbare Anerkennung bereits empfangener Wohltaten im Unterschied zur Bitte für zukünftige Dinge. Also betet stets in allen Dingen mit Danksagung. Schon empfangen. Ich habe es empfangen, ich werde es kriegen, es ist für mich da. Weil ich das weiß, weil der Herr nicht eine Bitte in mein Herz legt, ohne bereits schon zu wissen, was ich brauche. Jemand, der weiß, was ich brauche, hat es vorbereitet. Das machen wir Menschen ja auch. Wenn wir unseren Kindern vielleicht helfen wollen, sie verreisen, wissen wir als Eltern, was sie brauchen. Dann fangen wir nicht erst an, eine Stunde vor Abreise zu gucken, ob es ein Handtuch irgendwo gibt oder ein paar passende Schuhe, sondern dann hat man schon einiges vorbereitet. Das steht da schon in einer Ecke, das braucht man nur noch einpacken. Ja? Wir wissen ja, der braucht ein Handtuch, der braucht eben die Turnschuhe, der braucht das. Ja? Oder in der Schule, wenn es um Sportunterricht, Schwimmunterricht geht, die Mutter, die hat bereits schon einiges zurechtgelegt, weil sie weiß, das Kind braucht das. Und wenn das Kind sagt, du weißt, ich brauche jetzt, ich bitte, dass du mir eine Turnhose gibst. Und danke, du hast sie ja schon bereitgelegt, die ist ja schon da. Brauche ich ja nur noch nehmen, brauche ich ja nur noch geben lassen. Ja? Dieses Verhältnis sollen wir auch zum Herrn haben. Paulus ermuntert also die Gläubigen stets, von den vorhandenen Geschenken Jesu zu zehren. Von den vorhandenen Geschenken, die bereits da sind, damit wir frei bleiben von den Machenschaften des Satans, der uns in Sorge, Angst und Not versetzen will. Hier trifft also das Wort auch aus Psalm 23 zu: Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Herr, du hast vorgesorgt im Angesicht des Satans, der mich nur in Sorge versetzen will. Es ist schon alles da, was ich brauche. Diese vorgeschattete Tatsache wurde in Jesus bestätigt in dem Lobgesang, das den auch Zacharias anstimmte. Er sagte, errette von unseren Feinden, der Messias errettet von unseren Feinden, vor der Furcht vor den Feinden. Furcht ist nicht mehr nötig. Furcht hat doch nur Pein. Und das Letzte, der Friede Gottes breitet sich dann aus. Er ist nicht nur vorhanden, sondern, wie haben wir gelesen, er bewahrt. Wo der Friede Gottes dann Einkehr halten kann, sind wir unter dem bewahrenden Schirm Gottes. Wo kein Friede ist, hat die Bewahrung noch nicht die richtige Funktion, kann noch nicht alle Gebiete bewahren. Deswegen ist der Friede so wichtig. Überall, wo sich Unfriede in unserem Herzen aufmacht, verlieren wir immer ein Stück der Bewahrung. Und zwar Bewahrung vor dem Nächsten. Wir haben gelesen bei Hiob, wenn ich sorge, dann kommt schon wieder was Neues auf mich zu, wäre ich gar nicht bewahrt vor dem Neuen. Das trifft mich dann auch. Und wenn ich da wieder weiter sorge, kommt der dritte Schlag und so weiter. Die Bewahrung nimmt ab. Aber der Friede Gottes, wo der dann vorherrscht, bewahrt uns. Bewahrt uns. Nicht, dass auf uns nicht geschossen wird, doch, aber es trifft uns nicht mehr. Es bleibt außen vor. Es verletzt uns nicht. Und weil wir nicht verletzt werden, verletzen wir auch andere wieder nicht. Bewahrt durch den Frieden Gottes. Denn der Friede Gottes ist höher als alles Denken, als alle Vernunft, als alle zeitlichen Abläufe. Er ist stärker als jeder Unfriede in dieser Welt. Und er bewahrt uns in dem, was wir hier tun sollen, auf der Erde, nämlich Jesus zu bezeugen. Es geschieht uns dann nur, was der Herr zulässt und er lässt nur das zu, was uns in dieser bewahrenden Kraft des Friedens belässt. Er holt uns nie heraus durch die Dinge, die auf uns zukommen. Also wenn der Herr etwas in meinem Leben zulässt, was mir vielleicht nicht so passt, dann lässt er es nur so weit zu, dass der Friede nicht gestört wird. Der Friede soll mich bewahren, ja. Und das macht der Herr selber nie kaputt, sondern nur wenn ich diesen Frieden verlasse, dann werde ich von den Dingen dieser Zeit eingeholt und gegängelt und in Ruhe versetzt. Herz ist der Sitz unseres Willens, der Friede Gottes. Er bewahre eure Herzen und Sinne. Er bewahre den guten Willen Gottes in euch. Er bewahre die Wahrnehmung in euch zu den guten Handlungen. Die Sinne, die nehmen wahr, was Gott will, dass ich tun soll. Der bewahre euch. Er bewahre den erkannten Willen im Sitz des Herzens, dieser Friede Gottes. Der Friede im Heiligen Geist macht nicht nur frei von gegenwärtiger und künftiger Not, sondern er bedeutet ja auch eine gewisse Absonderung. Da ist das griechische Wort proureo, das nicht nur mit bewahren, behüten übersetzt wird, sondern verwahrt sein. Verwahrt sein, eingekapselt zu sein, verwahrt sein auf den Tag des Herrn, abgeschützt zu sein, eingenommen zu sein, auf die Seite des Herrn gerückt worden zu sein. Das tut der Friede Gottes. Und da verstehen wir die Worte des Apostel Paulus, dass er dann sagen kann, Gott sei Dank, der mir alle Zeit Sieg gibt, weil ich abgesondert bin im Herrn durch seinen Frieden. Ich werde bewahrt in Christus Jesus. Und das wollte der Apostel Paulus jetzt nach all den anderen Erklärungen den Philippern auch noch sagen, dass sie in der Freude im Herrn bleiben sollen, damit auch der Friede da ist, der sie bewahrt, dass sie nicht mehr der Sorge Raum geben, sondern alles im Vertrauen mit dem Herrn besprechen und vom Herrn erwarten, dass der bereits gedeckte Tisch ihnen schrittweise zugeteilt wird. Er ist vorhanden und er darf auch eingenommen werden, aber alles zu seiner Zeit. Man muss nicht gleich, so wie ein Freund meines älteren Bruders, das ist ihm nämlich nicht bekommen, dem Freund, als der damals 18 wurde, da konnte er den Führerschein machen. Das war ja schon besonders. Eigentlich musste man ja da immer noch die Einwilligung der Eltern haben. Da war mit 21 die Volljährigkeit erst dran. Aber sein Vater hatte eine Fabrik, eine Kartonfabrik. Und er bewerkstelligte das, dass zum 18. Geburtstag dieser sein Sohn ja damals den größten Opel-Rekord da, ich weiß nicht, ob der Kapitän oder ja, so ein richtiges Schiff dort gekriegt hat. Und da saß natürlich mein Bruder auch mit drin und dann kurften die durch Berlin, durch die Straßen, nicht? Und guckten da lächelnd aus dem Fenster, ja. So mit 18 Jahren, nicht? Guck mal, was wir hier haben. Und die Mädchen guckten natürlich auch. Aber das ist ihm nicht gut bekommen, wenn man zu früh gewisse Dinge bekommt, die man eigentlich vom Wesen noch nicht beherrschen kann. Dann wird man ein Angeber. Und das wurde der dann tatsächlich auch. Und nicht, er hat dann geheiratet und diese ganze Angeberei, er hatte liebe Kinder, aber die Ehe ist zerplatzt, unglücklicher Mensch. Ja. Das heißt, Gott weiß, wann die richtigen Geschenke notwendig sind. Deswegen dürfen wir nicht vorgreifen und sagen, Herr, jetzt habe ich das noch nicht und das noch nicht. Nein, wir müssen ja mitreifen und dann kriegen wir das plötzlich. Ja. Dann stellt sich das ein. Keine vorgezogenen Geschenke, die uns schaden könnten. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.